Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio ganz herzlich willkommen. Jede Woche gibt es jetzt neue Rekordwerte. Über 11.000 lag der Corona-Neuinfektionswert in der vergangenen Woche gleich mehrfach. Am Samstag lag er sogar nahe der 15.000er-Grenze, wobei wohl da auch nach Meldungen nach einer technischen Panne beim Robert-Koch-Institut eine Rolle spielten. Die Zahlen sind längst höher als der Corona-Höchststand aus dem Frühjahr. Es wird jetzt zwar deutlich mehr getestet als damals, aber das Robert-Koch-Institut hat auch darauf hingewiesen, dass die Zahl der Testungen jetzt seit etwa 2 Monaten mehr oder weniger gleichbleibend ist, also genau in dem Zeitraum, in dem die Neuinfektionen jetzt so sprunghaft angestiegen sind. In vielen Städten sind die Gesundheitsämter an ihren Kapazitätsgrenzen oder auch schon jenseits davon. Und auch die Zahl der Covid-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, die wächst jetzt wieder. Was sagen uns diese Zahlen? Droht eine Überforderung unseres Gesundheitssystems? Was muss jetzt passieren im Kampf gegen die Corona-Pandemie? Einen ersten neuerlichen Shutdown hat es in der vergangenen Woche in Bayern gegeben. Kommt das jetzt auch wieder anderswo? Können wir uns die Öffnungen der vergangenen Monate noch leisten? Oder stellt sich die Frage andersrum, können wir uns einen neuerlichen Shutdown überhaupt wirtschaftlich leisten? Welche Maßnahmen helfen, wie akzeptiert sind sie und was ist eigentlich mit dem in Aussicht gestellten Impfstoff? Unter anderem diese Fragen wollen wir heute Vormittag diskutieren, hier bei uns in Kontrovers. Sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen, wie viele Freiheiten können wir uns leisten? Den Titel haben wir uns heute Vormittag gesetzt. Cordula Schulz-Asche diskutiert mit uns. Für Bündnis 90 Die Grünen ist sie Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss und auch Berichterstatterin ihrer Fraktion für Infektionsschutz. Tino Sorge ist uns zugeschaltet, CDU-Gesundheitspolitiker und auch im Gesundheitsausschuss des Bundestags. Und auch Thomas Geppert ist uns zugeschaltet. Er ist Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz DEHOGA, in Bayern. Und wie immer wollen wir hier nicht in diesem Kreis nur allein diskutieren, sondern auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich willkommen mit Ihren Einwürfen, mit Ihren Fragen. Wenn Sie mit uns diskutieren wollen, melden Sie sich gerne unter der 00800 4464 4464. Hier für unsere Live-Diskussion bis 11:30 Uhr 00800 4464 4464. Wenn Sie sich telefonisch einschalten möchten oder wenn Sie Ihre Eindrücke, Ihre Fragen, Ihre Meinung per Mail hier zu uns schicken wollen, dann geht das an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wie immer wollen wir auch mit Ihren Äußerungen, mit Ihren Meinungen schon starten, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind Auszüge, die uns heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter erreicht haben.
Ja, schönen guten Morgen, Eriksson aus Heidelberg. Wie viel können wir uns leisten? Ich finde, wir sollten uns so wenig leisten wie möglich. Nicht, weil ich persönlich irgendwelche Angst oder Panik habe, nein. Für mich persönlich würde ich sagen, Sonnenbank, Friseur und Buchhandlung, Veranstaltungen, Partys und Clubs braucht keiner, auch eigentlich generell keiner.
Hier ist Butzdorf in Lorsch. Warum reagiert die Politik immer erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Man hat doch wirklich im Sommer reichlich Gelegenheit gehabt, sich auf die zweite Welle im Herbst, Winter vorzubereiten.
Mein Name ist Anne Baumhauer, ich lebe in Bremen, bin 95 Jahre alt und ich mache mir viele Gedanken, wie wir das weitergehen sollen. Ich habe gehofft, dass die Corona uns dazu bringt, endlich mal wieder gemeinschaftlich denken, verantwortlich für das Ganze. Dann hätten wir noch eine Chance. Solange wir aber jeder sagt, I'm first, werden wir weiterhin die Dinger steigen und wir werden nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Schulz, Jugendheim. Nur ein super, super harter Lockdown, der sich bis in den Mai hinein erstreckt, könnte Corona bändigen.
Hallo, Grieger aus Stuttgart. Das würde ich mir wünschen, dass man das ganz nüchtern betrachtet, ist jetzt, bevor die Zahlen bei 20.000 sind, nicht ein solcher begrenzter, fokussierter Lockdown wichtig.
Ja, hier ist Löffler aus Ludwigshafen. Jeden Tag hören wir von neuen Vorschlägen, Regelungen, Einschränkungen, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Dabei sieht man doch, dass die Maßnahmen überhaupt nichts bringen. Man schaut mal nach Frankreich und nach Spanien, da sind die Maßnahmen am strengsten. Und die Fälle sind auch am höchsten.
Der Herr Schmidt aus Seligenstadt. Was mich umtreibt, ist vor allen Dingen das Herumwursteln. Man möchte fast sagen, Herumdoktern von Wissenschaft und Politik. Ja, die Unwissenheit über den Virus treibt ja auch die ganzen Verschwörungstheorien. Also ist das wirklich Wissenschaft des 21. Jahrhunderts? Um wirklich entscheiden zu können, Freiheiten ja oder nein, welche Maßnahmen, da brauchen wir Fakten. Was im Augenblick passiert, ist einfach so eine Art Try and Error. Ich fühle mich eher als Versuchskaninchen.
Meinungen waren das also, die uns heute Morgen schon erreicht haben auf unserem Anrufbeantworter. Und nochmal der Hinweis 00800 4464 4464. Das ist die Nummer, wenn Sie hier mit uns diskutieren wollen. Bis 11:30 läuft unsere Sendung Kontrovers und wir schauen auf die aktuelle Corona-Lage. Wenn wir jetzt einsteigen in diese Runde, dann möchte ich mit dem CDU-Politiker hier bei uns in der Runde anfangen, mit Tino Sorge. Wir haben jetzt übers Wochenende die Äußerung gehört von der Bundeskanzlerin von Angela Merkel, die ja eigentlich eher bekannt ist für einen nüchterneren Auftritt. Und jetzt sagt sie, sie habe kein gutes Gefühl. Was sagt es uns, dass die Kanzlerin jetzt über ihre Gefühle spricht in dieser Krise?
Ja, guten Tag. Also ich glaube, grundsätzlich müssen wir erstmal sagen, dass bei Corona, glaube ich, keiner von uns ein gutes Gefühl hat. Und da geht es ja momentan eher darum, dass wir eben diejenigen, die sagen, Corona sei überhaupt kein Problem. Wir haben es ja in den Vorgesprächen gehört, dass es diejenigen gibt, die sagen, naja, am besten machen wir mal einen Lockdown bis Mai, koste es, was es wolle, dann sind wir mit Corona soweit durch. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir auch diese Problematik auch mit Blick auf wirtschaftliche Verwerfung, auf soziale, auf gesellschaftliche Kollateralschäden, will ich mal sagen, so organisiert lösen, dass wir eben diese Probleme, die wir gesehen haben, nicht bekommen. Und wenn dann eben die Kanzlerin auch nach den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten sagt, wir müssen da auch diese teilweise Nachlässigkeit, die in einigen Bereichen da wieder eingezogen ist, in den Griff bekommen, dann halte ich das für richtig. Gleichwohl glaube ich aber auch, dass wir eben bei der Frage der Maßnahmen viel, viel genauer hinschauen müssen, was das auch für Folgewirkungen erzeugt, wie regional differenziert wir bestimmte Maßnahmen machen, als wir das vielleicht noch zu Beginn der Pandemie getan haben, weil wir jetzt natürlich auch viel, viel mehr über das Virus wissen und natürlich auch sehen, dass ein harter Lockdown im Zweifel nicht dazu führt, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen.
Da müssen wir natürlich genau im Laufe dieser Sendung drüber sprechen, wie das alles genau gehen soll. Jetzt möchte ich erstmal weitergehen zu Thomas Geppert vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in Bayern. Es hat jetzt die ersten tieferen Einschnitte jetzt in Ihrem Bundesland wieder gegeben, im Berchtesgadener Land. Da gibt es einen erneuten Shutdown. Wie ist das angekommen?
Ja, schönen guten Morgen. Sie sprechen es an, der Lockdown in Berchtesgaden war natürlich für uns fast ein Schock und wirklich ein schmerzhafter Einschnitt. Ganz einfach deshalb, weil unsere Betriebe ja schon durch eine schlimme Phase durch sind. Der Sommer war zwar vereinzelt, jetzt auch in Berchtesgaden, sicherlich in der Ferienhotellerie oder auch in der Gastronomie mit Außenbereich, besser als erwartet, aber die Betriebe sind hoch verschuldet. Das heißt, man hat gar nicht mehr so viel Spielraum, wenn jetzt wieder ein Lockdown kommt, um zu reagieren. Wenn die Liquidität weg ist, dann droht hier wirklich der Betrieb wegzubrechen. Und deshalb, auch wenn ich offen zugebe, lieber regional entschlossen durchgreifen, statt dass es ein Flächenbrand wird. Aber die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und sie müssen zielgerichtet sein. Und da haben wir durchaus vor Ort kritisiert, warum man von heute auf morgen alle Beherbergungsbetriebe schließen muss. Sollte man wirklich ein Ischgl verhindern, dann hätte man doch nicht 2.500 potenzielle Superspreader in die Republik entsenden dürfen. Aus unserer Sicht war das nicht zielführend und deswegen muss man wirklich sagen, Verhältnismäßigkeit muss gegeben sein und wir müssen das Richtige tun. Und das Richtige ist aus unserer und aus meiner Sicht nicht, dass man den organisierten Bereich schwächt, sondern dass man den organisierten Bereich stärkt, stattdessen den privaten Bereich mehr reguliert, denn da kommen ja nachweislich die Infektionsherde her.
Verhältnismäßigkeit, das ist für viele im Moment oder auch über die letzten Monate ja das Wort zur Krise gewesen. Und damit würde ich rübergehen zu Frau Schulz-Asche, Cordula Schulz-Asche von Bündnis 90 Den Grünen, diskutiert heute Vormittag ja auch mit uns. Wir haben jetzt ganz viel diese Appelle wieder gehört aus der Politik, die AHA-Regeln zu befolgen und Kontakte einzuschränken. Denken Sie, dass das reichen wird?
Alleine sicher nicht, aber wir müssen uns ja immer klar machen, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo sich in jeder Woche die Infektionszahlen verdoppeln. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Da kommt es sehr, sehr darauf an, dass die Bevölkerung sowohl die Maßnahmen versteht, als also auch erklärt bekommt und auch so, dass nicht jeder, der keine Tageszeitung liest, völlig abgeschnitten, sondern wir brauchen wirklich eine sehr breite, sehr gut erklärende Erklärung der Maßnahmen und müssen die Bevölkerung einfach mitnehmen. Es kommt jetzt darauf an, dass die Bevölkerung die Vorschläge akzeptiert. Und dafür ist meiner Meinung nach notwendig, dass man die Regeln vereinheitlicht. Also die unterschiedliche Kommunikation von Bund und Ländern in den letzten Wochen hat sicher nicht dazu beigetragen, zu verstehen, was man eigentlich machen soll als Bürger oder Bürgerin. Und das Zweite ist, dass wir eben auch tatsächlich die Maßnahmen wissenschaftlich bewerten müssen. Wir müssen uns zurückfragen. Wir haben ja am Anfang, dem war das Virus sehr unbekannt. Wir wussten nicht, was richtig und was falsch ist. Aber jetzt wissen wir sehr viel mehr. Und deswegen brauchen wir dringend auch wissenschaftlich begründete Belege, welche Maßnahmen tatsächlich wirken und auch in welcher Kombination. Die AH-Plus-Lüften-Regeln sind sicher die Grundzüge. Aber wir müssen nun sehen, wie wir es schaffen, dass wir einen möglichst normalen Alltag trotz Pandemie leben können. Und da ist meiner Meinung nach bisher zu wenig geschehen.
Wenn wir jetzt punktuell nochmal bei Ihnen bleiben, bei Ihrem Bereich, Herr Geppert, und bei diesem Lockdown, den es gegeben hat im Berchtesgadener Land, würden Sie dann sagen, dass diese Bedingungen, die Frau Schulz-Asche von den Grünen gerade formuliert, das muss gut erklärt sein, das muss gut vermittelt sein, das muss plausibel sein, würden Sie sagen, dass diese Bedingungen gegeben waren?
Und da haben sicherlich alle Bundesländer mit der Kanzlerin kein gutes Bild abgegeben, denn man sagt immer, die AHA-Regeln sind wichtig. Ja, das stimmt. Aber warum wurde dann immer viel zu diffus verschiedenste Sachen ins Spiel gebracht, die eigentlich die Bevölkerung nur verwirrt haben? Ich erinnere an das unsägliche Diskussion um das Beherbergungsverbot. Das hat keiner verstanden. Das war nicht Verhältnismäßigkeit. Und all das führt dann wieder dazu, dass die Akzeptanz generell für Maßnahmen sinkt. Und ein was möchte ich an der Stelle ganz klar auch nochmal betonen. Die Gesundheit steht bei uns immer an oberster Stelle. Die Gäste, aber auch für unsere Mitarbeiter. Doch wir sind doch nicht mehr in der Phase, in der wir noch im März, April waren. Wir haben mittlerweile funktionierende, gut ausgeklügelte Hygienerahmenpläne, die funktionieren. Die Hygienekonzepte in der Gastronomie, in der Hotellerie funktionieren. Und von daher hätte man hier etwas gelassener und ruhiger reagieren können. Denn dass die zweite Welle kommt, das haben wir ja über den ganzen Sommer gehört von verschiedensten Akteuren. Und da könnte man schon etwas mehr Zuversicht und etwas mehr organisiertes und einfaches Verhalten erwarten. Die oberste Prämisse muss sein, keep it simple, dass wirklich jeder es akzeptiert, versteht und dass jeder mitmacht. Dann schaffen wir das.
Ja, wir haben diese Diskussion um das Beherbergungsverbot gesehen, die Herr Geppert anspricht. Wir sehen, wie gesagt, die Lage im Berchtesgadener Land und haben aber ganz schnell ja die Rückmeldung auch vom CDU-Gesundheitsminister gehört, von Jens Spahn, dass dort die Behörden alle genau das Richtige gemacht haben, Herr Sorge, von der CDU im Bundestag. Wenn Sie diese Kritik jetzt hören, liegt Jens Spahn dann da vielleicht falsch?
Ich glaube, man muss aber erstmal eine Lanze auch brechen, weil ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns jetzt alle so hochhangeln an diesem Thema Beherbergungsverbot. Das war keine schöne Diskussion. Das ist tatsächlich so gewesen. Da gab es viel Konfusion. Und das war auch das, was ich am Anfang sagte, dass es eben jetzt viel stärker als am Anfang der Pandemie darum geht, auch diese Wechselwirkung. Das heißt, welche Maßnahmen erzeugen welche potenziellen Kollateralschäden im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, dass wir da genauer hinschauen. Und da ist es, muss man auch sagen, im Rahmen des Föderalismus eben nicht so einfach. Also wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dann eben dezentral, regional, lokal vor Ort auch härtere Maßnahmen durchzusetzen, wenn es notwendig ist. Und gleichzeitig haben wir aber immer wieder die Diskussion, dass einige behaupten, ja, das muss doch alles bundesweit einheitlich sein. Und das ist eben der Spagat, den wir auch als Politik hinbekommen müssen. Und da gebe ich auch offen zu, haben die auch in meiner Fraktion, wie auch in den anderen Fraktionen, erhebliche Diskussionen, weil es da auch sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Und wenn jetzt gesagt wird, naja, bestimmte Maßnahmen schießen über das Ziel hinaus, das stimmt ja auch nur teilweise, weil wir in vielen Bereichen doch eine sehr hohe Akzeptanz auch in der Bevölkerung haben. Und da muss man eben genau hinschauen, dass man einerseits, das ist richtig, diese Akzeptanz nicht dadurch verspielt, dass wir bestimmte Maßnahmen eben auch sehr ungeschickt auch auf Landesebene ausgestalten. Und was mir aber viel, viel wichtiger ist, ist auch das Thema, wie können wir solche Neuinfektionen vor Ort, wenn dieses Wiederaufflammen kommt, schnell nachvollziehen. Da geht es auch um digitale Möglichkeiten. Da geht es auch um die Frage, wie können wir innovative Ansätze nutzen, um das schnell eindämmen zu können. Und da finde ich es eben eher immer ein bisschen schade, wenn wir es auf der einen Seite über Dinge erregen, die so nicht funktionieren und gleichzeitig bei Dingen, die funktionieren könnten, dann Stichwort digitale Anwendung, also Corona-App, dann immer mit Totschlagsargumenten wie vermeintlichem Datenschutz kommen oder sagen, das wäre doch ein zu großer Eingriff. Und andererseits wird dann aber auch von uns als Politik erwartet, die Politik müsse doch da mal härter reagieren. Also wie gesagt, es ist eine sehr, sehr schwierige, auch sehr emotionale Debatte und mir persönlich und auch meiner Fraktion ist wichtig, dass wir eben diese Infektion schnell eindämmen mit Maßnahmen, die eine hohe Akzeptanz haben und auch langfristig, da gebe ich Herrn Gebhardt recht, das so einfach ausgestalten, dass es für jeden transparent und nachvollziehbar ist. Aber das ist natürlich, muss man auch der Wahrheit halber sagen, nicht ganz so einfach bei so einer schwierigen Thematik wie der Corona-Pandemie.
Ja, wollen wir versuchen, im Laufe dieser anderthalb Stunden so konkret wie möglich zu machen, an so vielen Punkten wie möglich. Die Diskussion, die sicherlich niemand gerne noch mal führen wollte, die jetzt aber am Wochenende eine neue Dynamik bekommen hat, das ist ja die um einen neuen sogenannten Lockdown oder um ein Shutdown eben nach Berchtesgaden, nachdem wir diese Verdopplung jetzt auch der Neuinfektionszahlen sehen, binnen einer Woche. Da gibt es erste Stimmen, die sagen, das wird nicht auszuschließen sein. Jetzt schlägt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der sich ja profiliert hat als eine der mahnenden Stimmen jetzt in der Begleitmusik dieser Pandemie, der schlägt vor, einen zeitlich sehr begrenzten, ganz knappen Shutdown zu machen. Ist das eine gute Idee, Frau Schulz-Asche?
Wir brauchen ganz dringend auch im Rückblick auf die Maßnahmen, die in der Vergangenheit ergriffen wurden, wissenschaftliche Bewertung der Maßnahmen, inwieweit die tatsächlich wirken und welche nicht wirken. Vielleicht, wenn ich nochmal auf Herrn Gebhardt eingehen kann. Wir sehen tatsächlich doch, dass die gerade auch im Gaststättengewerbe man sich sehr, sehr klar an die Regeln gehalten hat, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Und dass es durchaus möglich ist, eben auch möglichst viel Alltag zu leben, wenn die Regeln klar sind, wenn klar ist, dass sie auch eingehalten werden und wenn klar ist, dass sie tatsächlich die Ausbreitung der Pandemie verhindern. Und von daher bin ich eine ganz große Befürworterin, nicht erst über Verbote zu reden oder Lockdown, sondern zunächst zu schauen, was ist unter welchen Bedingungen wie möglich. Und das gilt natürlich für das Gaststättengewerbe, das gilt für Kunst und Kultur und Sport, das gilt aber eben auch für private Feiern. Ich nehme immer gerne das Beispiel, dass gesagt wird, in Privathaushalten sollen nur 10 oder 15 Personen zusammenkommen. Aber das ist im Prinzip ja keine Lösung. Wenn ich eine 20-Quadratzimmer-Wohnung habe, dann hilft mir diese Zahl nicht weiter. Und wenn ich eine 250-Quadratmeter-Wohnung hätte, dann hilft sie mir eben auch nicht weiter. Von daher, wir brauchen dringend eine Kommunikation und Vorschläge, die sich an die Bevölkerung richten, die die Akzeptanz erleichtern. Denn wir alle sind soziale Menschen. Wir brauchen soziale Kontakte. Das wird über Weihnachten ja ganz besonders der Fall sein. Wir brauchen dringend Vorschläge, wie man seinen Alltag möglichst gut leben kann, ohne einen Lockdown zu haben. Wir haben in Hotspots sicher eine besondere Situation, aber das Problem ist, wir haben im Moment keine richtigen Hotspots mehr, sondern wir haben eben eine sehr, sehr breite, auch nicht mehr, zum Teil nicht mehr nachverfolgbare Kette von Infektionen. Und von daher müssen wir zu anderen Formen kommen als zu einem Lockdown, von dem wir, glaube ich, alle die Befürchtung haben müssen, dass er wirtschaftlich zu vielen Einbrüchen führt. Und wir sehen ja gerade, dass gerade kleinere Unternehmen, die auf Besucherverkehr angewiesen sind, wie die Gaststätten, wie die Kunst, dass sie tatsächlich jetzt schon sehr in der Existenz bedroht sind. Wir müssen eher sehen, was geht und nicht immer nur darüber reden, was nicht geht.
Ja, trotzdem ist diese Diskussion jetzt im Moment in der Welt. Thomas Gebhardt, wenn wir noch mal aufs Frühjahr schauen, da ist ja schnell gesagt worden, also es ist ja wirklich hyperschnell alles runtergefahren worden, Schulen, Kindergärten als erstes, dann folgten diese Kontaktverbote und auch wirklich diese weitreichenden Verfügungen, die Schließungen von Einzelhandelsgeschäften und eigentlich sozusagen allem, was Spaß macht, um das mit der italienischen Repubblica zu sagen. Die Erfahrung war aber auch, dass in dem Moment, in dem alle betroffen waren, auch wirklich die große Mehrheit mitgezogen hat. Und wenn wir jetzt immer dieses Plädoyer hören für differenzierte Regelungen, schwingt da nicht auch schon die Kritik mit? Differenziert heißt auch immer kompliziert und das ist dann weniger akzeptiert. Also vielleicht noch einmal 2 Wochen durch so eine harte Zeit gehen und dann mit besseren Startbedingungen in den weiteren Winter oder Herbst gehen.
Also ich kann Ihnen nur recht geben, dass man entschlossen handeln muss. Da stimme ich auch dem Jens Spahn überein. Aber das, was gerade die Frau Schulze-Asche auch gesagt hat, ist doch trotzdem richtig. Ich kann doch entschlossen handeln, aber mit den richtigen Maßnahmen. Und deswegen, ich rede nicht mehr über das Beherbergungsverbot, aber das nächste Thema ist ja die Sperrstunde. Ich glaube, dass die Sperrstunde, so wie sie jetzt angesetzt ist, wir haben die ab einer Inzidenz von 100 in Bayern auf 21 Uhr. Das erhöht aus meiner Sicht die Infektionsgefahr sogar. Denn in der Gastronomie, wenn man davon ausgeht, dass um 21 Uhr die Leute nach Hause gehen und sich ins Bett legen und schlafen, dann mag diese Maßnahme sinnvoll sein. Aber die Realität schaut doch anders aus. Die Erfahrungen auch am Anfang der Pandemie haben ja gezeigt, dass die Nachfrage sich ihren Weg sucht. Und die Nachfrage geht dorthin, wo es möglich ist. Und wenn ich das in der Gastronomie, wo ich Hygienekonzepte und Gästeregistrierung, im Übrigen auch digitale Registrierung habe, wenn ich dort den Bereich schwäche, dann werde ich die Nachfrage in den privaten Bereich bringen. Und der RKI-Präsident hat ja erst letzte Woche gesagt, dass unser Problem die privaten Zusammenkünfte sind. Es ist nicht der öffentliche Nahverkehr und es sind auch nicht die Hotels. Dasselbe gilt bei der Sperrstunde in den Beherbergungsbetrieben. Wir haben unser Hygienekonzept darauf ausgelegt, dass man die Leute möglichst weit auseinanderhält. Das heißt, dass man verschiedene Schichten beim Abendessen auch hat. Wenn ich jetzt eine Sperrzeit bei 21 Uhr mache, dann werde ich die Leute eher wieder enger zusammenbringen. Das heißt, ich nehme eigentlich wichtige Bausteine in der Bekämpfung der Pandemie weg. Und das ist gerade das, was schade ist.
Unser Thema ist heute sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen. Wie viele Freiheiten können wir uns leisten? Und ich stelle Ihnen die Runde nochmal vor, die heute Vormittag zusammengeschaltet ist und mit uns diskutiert. Tino Sorge haben wir telefonisch erreicht. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Genau wie auch Cordula Schulz-Asche, wobei sich die Gemeinsamkeit nur darauf erstreckt, dass auch sie Mitglied im Bundestagsgesundheitsausschuss ist. Für Bündnis 90 Die Grünen und für ihre Fraktion auch Berichterstatterin für Infektionsschutz. Und Thomas Geppert diskutiert mit uns. Er ist in Bayern Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Und wir wollen in diesen Teil von Kontrovers einsteigen mit der ersten Hörerin, die sich gemeldet hat, mit Frau Formes. Bevor ich Ihnen das Wort gebe, Frau Formes, geben Sie mir noch kurz Gelegenheit, nochmal die Koordinaten durchzugeben für alle Hörerinnen und Hörer, die auch mit uns diskutieren wollen heute Vormittag, die sich einschalten wollen, telefonisch zum Beispiel über die 00800 4464 4464, über die 00800 4464 4464 oder wenn Sie mögen, können Sie uns natürlich auch weiterhin mailen. Das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Frau Formes, ich habe Sie gerade schon erwähnt, jetzt haben Sie das Wort. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Kontrovers.
Ja, guten Morgen an die gesamte Runde. Also ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung viel mehr zur Verantwortung aufgefordert oder auch gezwungen werden muss. Denn wenn man diese private Feierei unterbinden könnte, dann bräuchte ansonsten ja kein großer Lockdown entstehen. Also man könnte zum Beispiel... Das Problem, finde ich, ist, dass die Menschen heute mit sich selber nichts mehr anzufangen wissen. Sie brauchen immer andere und müssen im Mittelpunkt stehen oder so. Und diese Zeit, finde ich, wäre eigentlich ideal, sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen. Und das könnte man auch in einem Hotel irgendwo machen. Deswegen müsste man das nicht verbieten.
Ja, ich höre zwischen den Zeilen, Frau Formes, dass Sie sich vor allem richten an die Jüngeren. Verstehe ich das richtig?
Na, nicht unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel mal durch die Stadt gehe, dann stelle ich auch fest, dass viele Ältere oder sich genauso wenig an manchmal Regeln halten. Also ich finde nicht, dass das in erster Linie ein Problem der Jüngeren ist. Klar, man sieht in den Medien hauptsächlich von Feiern Hochzeit feiern oder sonst irgendwas. Aber es sind auch Ältere, die sich zusammenfinden mit 30 Leuten oder so, um einen Geburtstag zu feiern und so. Und grundsätzlich finde ich, die gesamte Bevölkerung muss da mehr Verantwortung tragen. Denn es sind ja nicht die Politiker, die die Corona übertragen.
Die Politiker müssen es aber natürlich managen.
Ja, natürlich. Genau. Aber man hört immer im Grunde genommen den Ruf nach anderen Leuten, dass die was machen sollen. Und man selber hält sich zurück.
Oder? Okay, ja, danke für Ihre Beobachtung und für Ihren Eindruck, Frau Formes, heute Vormittag hier bei Kontrovers. Ich will damit den Bogen schlagen zu zwei Mails, die uns erreicht haben, von zwei Hörerinnen, die geschrieben haben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Die drehen sich, die Bemerkungen drehen sich tatsächlich mit darum, um den Blick auf die Jugend. Petra Schwab schreibt uns, ich gehöre meines Alters wegen zur Risikogruppe, aber ich finde es schwer erträglich, wie die Jugend gegängelt wird und ihnen wichtige Kneipen und Treffpunkte weggenommen werden mit dem Hinweis darauf, uns Alte schützen zu müssen. Bars und Kneipen sind unglaublich wichtige Orte sozialen Geschehens, die in der Corona-Zeit in der Regel heldenhaft durch stark gebeutelte Wirte mit Hygienekonzepten geschützt werden. Das ist die Meinung von Frau Schwab. Und ganz anders sieht es Ursula Lübken, die uns auch geschrieben hat. Die sagt, immer wieder, regelmäßig werden die Partyszenen gezeigt, meistens mit dem Kommentar verbunden, diese jungen Menschen würden, wenn sie nicht feiern, nicht zum Sport können, die würden ihn auch nur eingeschränkt wahrnehmen können, in ihrer Jugend etwas verlieren. Diese jungen Menschen, das schreibt uns Frau Lübken, sie möchte ausdrücklich betonen, dass diese Menschen noch das ganze Leben vor sich haben und fragt, was da mal in Ausnahmezeiten mit Corona ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr sind, wo man mal kürzer treten kann. So ähnlich habe ich Frau Formes auch verstanden. Und ich möchte auch noch einbinden die Mail von Hans Möscheid, der sagt, der Staat müsse rigoros Bußgelder gegen Maskenverweigerer und Partyveranstalter eben nicht nur ankündigen, sondern auch eintreiben. Wenn es im Geldbeutel wehtut, dann wird sich mancher Verweigerer sein Verhalten sicherlich überlegen, ist die Meinung von Hans Mörscheid, der uns gemailt hat. Und da will ich den Bogen jetzt nochmal schlagen zu den gerade schon angesprochenen Managern dieser Pandemie. Die Frage geht an den CDU-Politiker hier in unserer Runde, an Tino Sorge. Was ist Ihr Blick? Wir haben in vielen Bundesländern nun auch strafbewährte Tatbestände neu geschaffen bei Maskenverweigerern. Gerade Sachsen-Anhalt, Ihr Bundesland, hatte sich ja erst gesperrt gegen den Ansatz, den alle anderen Bundesländer verfolgt haben, eben den Maskenverweigerern auch Geldbußen aufzubrummen, sind da jetzt aber doch auch umgesteuert. Warum?
Na, grundsätzlich haben wir ja erstmal gesagt, dass man eben genau auch auf die Zahlen schauen muss. Und wir haben in Sachsen-Anhalt eben sehr geringe auch Neuinfektionszahlen. Und das ist ja eben genau der Punkt, wo man dann auch differenziert schauen muss. Und wenn Sie da sehen beispielsweise, dass wir in Sachsen-Anhalt eben diese geringen Zahlen haben, dass wir aber auch in anderen Regionen, in Brandenburg, in der Prignitz beispielsweise, wo wir 76.000 Menschen haben, die in der ganzen Region wohnen, und dann haben wir diese Inzidenzwerte 35 bzw. 50 innerhalb von 7 Tagen auf 100.000 Einwohner berechnet. Und wenn man dann eben über diesen Wert kommt, dann die ganze Region auch unter Quarantäne bzw. härtere Maßnahmen gestellt wird, hat man natürlich auch ein Akzeptanzproblem. Weil mir erzählen auch, wenn ich beispielsweise bei mir in Magdeburg im Wahlkreis unterwegs bin, viele Kulturschaffende, Schausteller, die sagen mir natürlich auch Hoteliers, warum müssen wir jetzt harte Maßnahmen über uns ergehen lassen, wo wir gute Hygienekonzepte haben, nur weil beispielsweise in Berlin irgendwelche Großhochzeiten stattfinden, wo sich keiner an die Regeln hält und wir dann darunter in Anführungsstrichen leiden müssen. Und deshalb glaube ich auch, müssen wir auch bei der Frage, wie gehen wir in der Gesellschaft damit um? Weil es ist ja angeklungen, die jungen Menschen, und man könne ihnen bestimmte Dinge nicht verbieten. Da muss man auch genau hinschauen. Also wir haben in Sachsen-Anhalt beispielsweise darüber nachgedacht, ob wir auch angesichts dieser geringen Zahlen Clubs wieder öffnen können. Wenn es Hygienekonzepte gibt beispielsweise, die eben dazu führen, dass die Neuinfektionen nicht wieder auftreten. Und da geht es dann tatsächlich darum, ob es nicht vielleicht in der Diskussion besser ist, zu schauen, man hat reguliert auch die Möglichkeit, ob das jetzt Restaurants sind, ob das jetzt Clubs sind, mit einem Hygienekonzept da auch feiern beziehungsweise sozialen Kontakt austauschen zu können. Oder wenn wir eben alles rigoros verbieten, egal wie die Lage vor Ort ist, dass das dann eher dazu dazu führt. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen, dass eben junge Menschen wild feiern, dass man dann nicht mehr nachvollziehen kann, wer hat dann wo wen angesteckt. Und insofern muss ich auch sagen, ist das in der Debatte nicht sehr, sehr einfach, weil Sie haben es gehört, es gibt die Älteren, die sagen, naja, wir wollen gar nicht so geschützt werden, das Leben muss weitergehen. Mir hat letztens in der Diskussionsrunde eine ältere Dame gesagt, naja, Herr Sorge, wir sollten da auch genauer hinschauen. Nicht mal im Krieg beispielsweise waren die Weihnachtsmärkte geschlossen, weil wir da jetzt gerade die Diskussion haben, können Weihnachtsmärkte stattfinden? Wenn ja, wie? Darf da Alkohol, darf da Glühwein ausgeschenkt werden? Und deshalb, glaube ich, müssen wir da einen Weg finden, nicht dieses Entweder-Oder, sondern so ein gewisses Stück auch sowohl als auch und immer mit der Berücksichtigung, was hat das für Auswirkungen, gerade im wirtschaftlichen Bereich, weil wir werden nicht nochmal einen zweiten Lockdown in der Art machen können, wie wir das am Anfang gemacht haben, weil wir sonst auch, und das will ich nochmal ganz offen sagen, weil das ja von einigen immer propagiert wird, ja, da machen wir mal einen Lockdown, dann noch 2, 3, 4 Wochen und danach ist Corona weg. Wir müssen mit Corona leben lernen und wir müssen genauer darauf achten, dass wir eben nicht alles andere kaputt machen, nur mit dem Argument, weil wir Leben schützen wollen. Das ist richtig, aber wir müssen diese Rechtsgüter eben genauer auch abwägen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht.
Ja, wir hatten jetzt allerdings über den Sommer, da die Corona-Lage, jedenfalls abzulesen an den Neuinfektionszahlen, natürlich deutlich entspannter war als jetzt mit dieser Entwicklung, die wir in den letzten Wochen sehen. Wir hatten die Lockerungen und wir haben gesehen, dass die Menschen vielerorts das, was an Lockerungen da war, einfach auch mitgenommen haben. Hat sich da jetzt so ein bisschen die Mentalität breit gemacht? Also alles, was im Bereich des Erlaubten ist, das machen wir auch und stößt da dieses Modell der Freiwilligkeit, das ja auch die Kanzlerin anmahnt, stößt dieses Konzept, Frau Schulz-Asche, stößt es da jetzt einfach an Grenzen?
Ja, wir müssen ja nach wie vor auf die Akzeptanz und auch auf das Verstehen von Maßnahmen setzen. Und was man sicher rückwirkend sagen muss, ist, dass in den Sommermonaten auch gerade für die Reiserückkehrer versäumt wurde, tatsächlich eine zielgruppenspezifische Ansprache zu finden. Wir haben ja verschiedene Gruppen, das haben wir jetzt ja auch gerade bei den Hörerinnen und Hörern gesehen. Wir müssen, glaube ich, aufhören, immer auf andere zu zeigen, die irgendwas falsch machen, sondern wir müssen schauen, was können wir selber als Bevölkerung dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Und dazu gehören ja ganz gerade diese privaten Feiern sind deswegen so eine von großer Bedeutung. Je mehr wir im öffentlichen Raum schließen, umso mehr wird sich in den privaten Raum verlagern und umso schwieriger. Und im privaten Raum ist es einfach schwierig, bestimmte Regeln einzuhalten. Es ist möglich, wenn man genau weiß, worauf man achten muss, wenn man konkrete Konzepte hat. Das fordern ja wir die ganze Zeit schon ein, dass es solche Konzepte gibt. Aber dann, wir können den Leuten ja nicht das Leben und auch Freiheiten nicht verbieten. Deswegen glaube ich, dass es im Moment wirklich darauf ankommt, dass wir tatsächlich einen Lockdown verhindern und dass wir gerade auch jetzt in Bezug auf die Jugendlichen oder auch auf andere Gruppen, die Regeln nicht einhalten, schauen, wie wir durch Angebote tatsächlich zusammenzukommen unter bestimmten Regeln auch wieder Räume schaffen, wo man soziale Kontakte hat. Wenn wir jetzt, wir haben zum Beispiel bei den alten Menschen unheimliche Vereinsamungsproblematiken, wo wir die Auswirkungen noch gar nicht kennen. Und auch das sind ja Bereiche, die wir wie bei den Schulen ja auch im Blick haben müssen. Wir müssen ja sehen, dass wir mit einem Lockdown zum Beispiel auch Schäden anrichten, die in anderen Bereichen der Gesellschaft stattfinden. Und da müssen wir einen guten Mittelweg finden.
Ja, die Diskussion um den Shutdown, ich denke, die wird sich auch in den nächsten Tagen noch weiterentwickeln. Wenn ich jetzt diesen Aspekt nochmal aufgreife mit den privaten Feiern, dann ist da ja auch die Rede von Feiern, die zwar einen privaten Anlass haben, aber die durchaus auch in öffentlichen Restaurants, in der Gastronomie stattfinden können. Und da wäre nochmal die Frage an Thomas Goppert vom DEHOGA, vom Gaststätten- und Hotelverband in Bayern, ob das nicht auch tatsächlich die Erfahrung ist, dass wenn Feiern bis zu 100 Leuten erlaubt sind, dass diese Feiern dann auch stattfinden?
Ja, also wir haben bei uns ja in Bayern die Regelung gehabt, dass man private Feiern, insbesondere Hochzeiten, bis zu 100 Personen erlaubt und dort dann eben in geschlossener Gesellschaft, auch mit Hygienekonzept, aber durchaus ohne Abstandsgebot. das hat funktioniert. Und sicherlich, wenn die Zahlen steigen, muss man da überlegen, wie man da die Zahl reduziert. Findet er jetzt auch statt? Ob es dann wirklich gleich auf 5 oder 10 Personen reduziert werden soll, weiß ich nicht. Es bestätigt eigentlich genau die Wortmeldungen, die jetzt sowohl die Hörer als auch die beiden Mitdiskutanten ja gegeben haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den organisierten Bereich eben stärkt und nicht schwächt, weil die Nachfrage da ist. Und wir haben auch viele Infektionsherde ja in jüngster Zeit gesehen, wo eben Hochzeiten dann in irgendeinem nicht konzessionierten Bereich, in irgendeinem Stadel oder sonst wie stattfinden, wo ich dann eben keinerlei Regelungen mehr habe. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste und das muss verhindert werden. Und ein was noch, auch wenn die Zahlen steigen, wir wissen ja mittlerweile auch, wie wir uns schützen. Und da sollte man sehr wohl etwas mehr Eigenverantwortung machen, weil, wie gesagt, am zweiten Lockdown oder auch einen Lockdown auf Raten, wie ich es aktuell im Gastgewerbe sehe, wird die Wirtschaft nicht überleben.
00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer hier für unsere Live-Diskussion in Kontrovers. Und gewählt hat die Herr Rotermund. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Was ist Ihre Meinung zu unserer Diskussion?
Ja, meine Meinung zu Ihrer Diskussion ist, dass diese ganzen Sachen wie Beherbergungsverbot, Sperrstunde und so sind nicht so wichtig. Die Bundeskanzlerin hat mit dem Ministerpräsidenten im Sommer eine sehr kluge Entscheidung getroffen, nämlich sie hat die Inzidenzzahlen für die Kreise festgelegt, nach denen sie, wenn sie 50 oder 30, 50 oder 100 überschreiten, selber handeln müssen. Der Fehler, der meiner Meinung nach gemacht wurde, ist, dass sich alle Ministerpräsidenten und die Kanzlerin darauf geeinigt haben, aber sie haben sich nicht auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt, nämlich sie hätten sagen sollen, wenn die Inzidenzzahl oder eine Zahl von 100 überschritten ist, dann muss der ganze Kreis in Lockdown und nur systemrelevante Berufe, wie zum Beispiel Ärzte, Pfleger oder Verkäuferinnen zum Beispiel, die dürfen noch weiterarbeiten und vielleicht Leute, die auch von auswärts kommen in den Kreis und auch wichtig sind. Aber alle anderen eben 14 Tage oder 3 Wochen vielleicht nicht. Und dann ist es ja fast wieder auf Null gesunken, nicht, aber ziemlich niedrig der Wert. Dann kann der Kreis ja wieder mitmachen. Und ich bin ja nun als Nordfriese hier 20 Jahre im Kreistag gewesen. Und ich kann nur sagen, wir haben vielleicht 180.000, 200.000 Menschen in Nordfriesland. Und das ist ja relativ wenig, 200.000 Leute in den Lockdown zu schicken für 2 Wochen. Anstatt 80 Millionen Deutsche, wie es im Ostern rum war, also im Frühjahr war. Das geht überhaupt nicht und ist auch wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Und wir wissen auch zu viel darüber. Aber diese Sache, dass jeder da reinredet, wie man die behandelt, auch die roten Kreise sozusagen oder Städte oder Kommunen, das ist, glaube ich, verkehrt.
Vielen Dank für diese Meinung heute Vormittag in Kontrovers. Was ich jetzt eben noch unterschlagen hatte, ist, dass Sie sich von einer Insel gemeldet haben, aus Wiek auf Föhr, was natürlich auch nochmal ein ganz spezieller Blick ist auf die Lage, wie ich mir vorstelle. Vielen Dank für Ihren Anruf heute Vormittag und wir gehen gleich weiter zu Herrn Bessiroff. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist Ihre Meinung?
Also meine allgemeine Meinung ist, dass ich die Handlungen der Bundesregierung und der Landesregierung eigentlich unterstütze. Also dass wir die Maskenpflicht haben oder Mundschutzpflicht. Ich finde das Wort Maske eigentlich nicht so toll. Dass also auch wirklich sich alle an die Regeln halten, damit wir es hinbekommen, damit die Pandemie eingedämmt wird, damit auch gerade die alten Leute geschützt werden und alle Leute mit Vorerkrankungen. Jetzt ist es so, dass ich selbstständig bin als Veranstalter und Kulturveranstaltungen gemacht habe. Aktuell ist es ja doch sehr eingeschränkt, was möglich ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde es so, dass wir von der Politik sehr wenig berücksichtigt werden. Da, wo andere Branchen, sei es jetzt nun die Luftfahrtindustrie, die Autoindustrie, und wer sonst auch noch, kriegt reichlich Geld. Aber da wir keinen richtigen Lobbyverband haben, stehen wir jetzt halt ein bisschen alleine da. Aber es sind halt weit über 1 Million Menschen, die in der Branche arbeiten und die erwirtschaften, 2018 waren es über 100 Milliarden Euro. Und es interessiert praktisch keinen aus der Politik. weil sich keiner richtig einsetzt.
Ja, vielen Dank für Ihren Punkt, Herr Bessiroff. Wichtiger Punkt natürlich in unserer Diskussion. Und deswegen möchte ich den auch gleich weiterspielen an den Koalitionspolitiker hier in unserer Runde. Danke Ihnen herzlich für diesen Impuls. Schöne Grüße nach Westfalen. Und Tino Sorge, diese Kritik ist jetzt natürlich häufiger gehört worden. Wir wissen um die Lufthansa-Milliarden und wir hören immer mehr Stimmen eben aus dem Bereich Veranstalter, Kultur, die sagen, uns habt ihr schlicht vergessen. Was ist Ihre Antwort darauf?
Also ich würde erst mal sagen, dass wir da niemanden vergessen haben. Aber wir haben natürlich am Anfang schauen müssen, in welchen Bereichen es potenziell die höchsten Verwerfungen geben konnte. Und jetzt sind wir ja auch dabei, jeweils immer nachzusteuern, wie man so schön sagt. Und ich meine, ich habe das ja vorhin gesagt, ich bin ja nun bei mir auch im Wahlkreis, auch auf Bundesebene ständig mit allen Gruppen im Gespräch. Also die Schausteller, das hat sich dann gezeigt, dass sie eben da auch diese Durststrecke auch über den Lockdown hinaus nicht so durchhalten werden. Das Hotelgewerbe und auch andere Bereiche waren relativ gut organisiert. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir in den Bereichen Unterstützung geben, wo es notwendig ist. Aber man muss natürlich auch, und das sagen mir mittlerweile auch viele Menschen, daran denken, wie sollen auch diese Hilfspakete, die wir in den letzten Wochen geschnürt haben, langfristig dann wieder finanziert werden. Also da gibt es ja schon die Ersten, die dann sagen, Mensch, wir reden jetzt über 1,6 Billionen, die ganzen Hilfspakete, Garantien etc. ausmachen. Und deshalb glaube ich, ist der eine Punkt natürlich zu schauen, welche Folgewirkungen erzeugen Corona-Maßnahmen, wie sinnvoll sind die, und dann auch offen diskutieren, wollen wir das Geld dafür in die Hand nehmen. Und ich sehe das insbesondere im Bereich Gesundheit, in meinem Schwerpunktbereich, wo wir ja jetzt schon wieder die Diskussion haben, wie entwickeln sich da beispielsweise die Krankenversicherungsbeiträge, wie wird das mit dem Gesundheitsfonds. Also wo ich glaube, dass viele Menschen das schon sehr genau im Blick haben. Und deshalb will ich auch nochmal auf das Thema kurz anspielen, das am Anfang genannt worden ist, weil ja einige Kollegen auch aus der Koalition dann immer mal so ein bisschen lapidar sagen, naja, dann machen wir einfach mal 2-3 Wochen noch einen Lockdown und danach gehen wir gestärkt aus der Krise hervor. Ich glaube das nicht, weil wir haben gesehen, ein Lockdown wird zwar zu einer Verringerung der Zahlen führen, aber langfristig die Folgen so in die Höhe treiben, dass wir ihn in vielen Bereichen Verwerfungen haben. Und da geht es jetzt eher darum, zu schauen, ich will nicht sagen wie das schwedische Modell, aber zumindest zu schauen, wie können wir mit Maßnahmen gleichzeitig auch viele Bereiche offen halten, damit eben Wirtschaft, damit Mittelstand, damit Handwerk auch weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen können und wir gleichzeitig nicht eine Zweiklassengesellschaft erzeugen von denjenigen, die in Anführungsstrichen jeden Monat regelmäßig von einer Institution ihr Geld bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen,
Herr Sorge,
die dafür.
Wobei ich da jetzt schon, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich schon auch gerne bei dem Aspekt bleiben möchte, den Herr Bessiroff hier in unsere Runde jetzt eingeführt hat. Sie sagen, ja, natürlich hatten wir auch die Branche, natürlich hatten wir auch die Kultur, natürlich hatten wir auch alles, was da dranhängt an Konzertveranstaltern und so weiter. Natürlich hatten wir es im Blick. Aber was ist denn der Blick der Opposition? Oppositionspolitikerin von Frau Schulz-Asche, hatte man das im Blick oder hatte man da auch eine wirklich überzeugende Prioritätensetzung?
Naja, man muss ja ehrlicherweise auch als Oppositionspolitikerin sagen, dass wir im März, April alle nicht viel wussten über dieses Virus. Wir wissen ja inzwischen mehr und deswegen würde ich rückwirkend sagen, muss das die Wissenschaft bewerten, aber wir müssen ja eine Lösung für jetzt finden. Und wenn ich auf die Frage zurückkommen möchte zu Kunst und Kultur, dann geht es ja hier nicht nur um finanzielle Hilfen, sondern es geht auch darum, dass man als Künstler ja auch den Austausch mit dem Publikum braucht, dass man, wenn man Musik macht, auch Reaktionen braucht, muss in Orchestern auch zusammen üben können. Und wir müssen noch Formen finden und Angebote finden, wo das auch tatsächlich möglich ist. Ich war neulich zum Beispiel in meinem Wahlkreis auf einem Töpfermarkt. Die hatten ein Hygienekonzept, die hatten weniger Aussteller zugelassen auf dem Gelände, hatten das Gelände gewechselt, haben die Hygieneregeln vorgegeben und dieser Markt war gut besucht und alle waren zufrieden. Das heißt, wir müssen doch gerade für so kleinere Anbieter müssen wir doch andere Formen, da geht es ja jetzt nicht nur, dass man ihnen Geld gibt aus aus dem Bundeshaushalt, sondern es geht darum, dass sie ihrem Geschäft, ihrem Gewerbe nachgehen können und den Kontakt zu ihren Kunden nicht verlieren. Und darum geht es, glaube ich, im Moment. Und das ist die haarige Phase, in der wir uns jetzt befinden. Wir haben einen Hürdenlauf und kein Sprint. Und diese Hürden heißen, dass man immer wieder nach Lösungen finden muss, wenn wir Probleme identifizieren, die bisher noch nicht öffentlich waren. Und da denke ich, da müssen wir echt rangehen. Wir müssen sagen, unter den und den Bedingungen ist das und das möglich. Und das geht sowohl im Kulturbereich als auch im Gaststättengewerbe, als auch bei größeren Veranstaltungen. Wir haben das ja in der Vergangenheit gesehen. Das waren nicht die Superspreader. Superspreader waren überall dort, wo es eben keine Regeln gibt. Und vielleicht um noch einen Punkt, der auch von einem Hörer angesprochen wurde. Ich finde tatsächlich, dass es richtig ist, auf die AHA-Regeln tatsächlich auch zu reagieren, auch mit Ordnungsgeldern, weil das ist das Geringste, was wir als Bürgerinnen und Bürger tun können, um andere zu schützen. Aber wie wir in größeren Gruppen zusammenkommen, dafür brauchen wir Konzepte und Regeln, die es tatsächlich möglich machen, unseren Alltag so weit wie möglich fortzuführen und nicht zu Hause zu sitzen und um die Existenz zu bangen.
Sprunghafter Anstieg der Corona-Zahlen. Wie viele Freiheiten können wir uns leisten? Das ist unser Thema heute Vormittag bei Kontrovers. Jetzt noch eine knappe halbe Stunde. Und ich sage Ihnen nochmal, wer heute Vormittag mit uns diskutiert. Das ist zum einen Thomas Geppert, der Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayern. Die grüne Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche, Bundestagsabgeordnete, wie auch Tino Sorge, CDU-Gesundheitspolitiker, heute Morgen hier bei uns, heute Vormittag telefonisch zugeschaltet. Und Herr Sorge, jetzt würde ich in diesen letzten Teil von Kontrovers gerne nochmal einsteigen mit einem Thema, mit einer Diskussion, die jetzt speziell Ihre Partei beschäftigt hat, übers Wochenende. Sie planen ja einen Parteitag, der war angesetzt ursprünglich für den 4. Dezember, Größenordnung 1001 Delegierte. Da zeichnet sich jetzt eine Verschiebung ab. Wissen Sie da schon Genaueres?
Ja, wir haben in den letzten Wochen darüber schon uns Gedanken gemacht, wie kann so ein Parteitag in Zeiten von Corona stattfinden. Also wir reden ja nicht nur über 1001 Delegierte aus der ganzen Bundesrepublik, sondern da kommen ja in der Regel nochmal 3.000 bis 3.500 zusätzliche Gäste, Medienvertreter und so weiter dazu. Also letztendlich 4.000 bis 4.500 Menschen, die sich geballt auf einem Raum oder an einem Ort treffen. Und wir hatten eben gesehen, dass die Hygienekonzepte oder die Ideen, wie man sowas hätte machen können, auch unter Berücksichtigung des Risikos nicht wirklich durchführbar sind. Und wir haben natürlich, Sie haben es ja angesprochen, auch auf diesen kommenden Parteitag die Frage des Parteivorsitzes zu klären, die ja nicht ganz unerheblich ist. Und insofern gab es da sehr unterschiedliche Ideen, also bis hin zu mehreren Standorten, wo man dann über digitale Möglichkeiten zugeschaltet hätte. Aber in der Summe, glaube ich, ist die Entscheidung richtig zu sagen, wir verschieben das jetzt erstmal. Wir schauen, wie sich auch die Infektionslage entwickelt, weil das ist eben auch so ein Punkt im Hinblick auf Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn wir einerseits alle auffordern, verantwortungsbewusst damit umzugehen, möglichst große Menschenansammlungen zu meiden, auf kleinere Formate umzustellen, und dann nehmen wir uns als Politiker da raus und sagen, naja, jetzt machen wir mal einen Bundesparteitag wie vor Corona-Zeiten mit über 1000 Menschen. Ich glaube, das hätte auch letztendlich in der Bevölkerung, in der Diskussion nicht wirklich zu einem guten Ende geführt. Und deshalb denke ich, ist die Entscheidung richtig. Wir werden jetzt schauen müssen, wie entwickelt sich die Lage. Wir werden auch im Hinblick auf den Impfstoff, der vielleicht zügiger verfügbar sein wird, als das momentan aussieht, dass wir ein Konzept jetzt haben und sagen, wir verschieben das und dann schauen wir im Frühjahr, ob wir es gegebenenfalls komplett digital durchführen müssen. Weil Praxis auch, wir müssen da einen Parteitag durchführen.
Herr Sorge, wer gegen die Verschiebung war, das war ja einer der Kandidaten, der Vorsitzende werden will, Friedrich Merz, der war denn da jetzt auf dem Holzweg?
Ich würde nicht sagen auf dem Holzweg, aber wir sind eben eine große Volkspartei und auch in der Bewertung der Maßnahmen dieser Krise gibt es eben durchaus unterschiedliche Standpunkte, die man zu Recht einnehmen kann. Also wir sprechen auch über wissenschaftliche Erkenntnisse. Natürlich hätte es auch unter wissenschaftlichen Erwägungen Möglichkeiten gegeben. Also es ist darüber nachgedacht worden, beispielsweise, ob jeder Delegierte in so einer Art Plexiglasbox sitzt, ob man die Abstandsregeln durch gestufte Verfahren, zeitliche Verschiebung hinbekommt. Aber das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass diese Konzepte in allen Bereichen auf die praktische Machbarkeit überprüft werden müssen. Und ich glaube, wenn über 1000 Menschen minimal sich treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass es da eben doch zu Infektionen kommen kann. Und deshalb halte ich jetzt die Entscheidung für richtig und dass man da auch unterschiedliche Meinungen hat, dass man es auch vor dem Hintergrund des Parteivorsitzes relativ zeitnah durchführen möchte, kann ich nachvollziehen, aber meines Erachtens werden wir da auch eine Lösung finden.
Auch das, also eines der Aspekte, wie viele Freiheiten im Moment gesellschaftlich nötig und möglich sind in Zeiten der Corona-Pandemie. Uns hat Ferdinand Schulze geschrieben, er halte es mit seinem durch Lebenserfahrung gewonnenen Motto: Alles, was wirklich funktionieren soll, das muss man selbst tun. So meide ich Menschenansammlungen jeder Art, wo es sich wie beim Lebensmitteleinkauf nicht vermeiden lässt. Da geht es nur mit FFP2-Maske. Ich lasse mir dagegen von Denunzianten keine kleinen Familienfeiern verderben. Das fehlt gerade noch, schreibt uns Ferdinand Schulze. Er hat uns geschrieben an kontrovers@deutschlandfunk.de und telefonisch gemeldet unter der 00800 4464 4464 hat sich aus Berlin Herr Henze. Hallo Herr Henze.
Ja, guten Tag.
Was denken Sie?
Na, es wird ja sehr viel betont, dass die Leute sich verantwortlich verhalten sollen. Und da muss ich sagen, da bleiben mir einfach sehr wenig Möglichkeiten. Also ich kann mich an die AHA-Regeln halten. Ich kann darauf achten, dass ich, wenn ich Symptome habe, mich selbst isoliere. Aber tatsächlich habe ich zum Beispiel in Berlin kaum Möglichkeiten, wenn ich symptomfrei bin oder nur ganz geringe Symptome habe, mich testen zu lassen. Also es ist extrem teuer. Es kostet 120 Euro hier in Berlin und es gibt keine zentrale Anlaufstelle, die das einfach so für mich machen würde. Und ich habe vor Monaten schon von den verschiedenen Arten von Schnelltests gehört, die jetzt auch in der Slowakei ja bei dieser Massentestung sehr erfolgreich angewendet worden sind, die ja auch im Bundestag angewendet werden, soweit ich das gehört habe. Und das sind einfach so ein paar Faktoren, da kommen noch mehr dazu, zum Beispiel, dass die Quarantäneregeln mittlerweile ja wissenschaftlich überholt zu sein scheinen. Also es wurde, ich habe 5 Tage gehört, dass das eigentlich ausreichen würde, wo ich den Eindruck habe, die Politik hängt extrem hinter dem aktuellen Wissensstand hinterher.
Ja, wobei es natürlich auch nicht so ganz einfach ist, von der Politik zu sprechen, weil wir hier einfach viele Akteure haben, ne? Die Länder, den Bund. Wen sehen Sie da stärker in der Pflicht? Wir hatten ja auch die Diskussion, ob einfach mehr vom Bund geregelt werden muss. Wie sehen Sie das?
Ich sehe da gar nicht so sehr jetzt die Frage Bund oder Länder. Ich finde es natürlich gut, wenn es einen einheitlichen Katalog gibt, den man irgendwie verstehen kann. Das ist natürlich richtig. Aber ich würde da viel eher die Union einfach mal in die Kritik nehmen, weil ich den Eindruck habe, die Union macht hier was, was man mit dem Begriff Sicherheitstheater benennen kann. Das ist eine Strategie, die vermitteln soll, dass man die Leute schützen kann, anstatt sich einzugestehen, dass das, was man tun muss, das Risikomanagement ist. Also wir haben einfach eine Situation, in der man das Coronavirus jetzt aus Deutschland nicht mehr rauskriegt. Auch nicht, wenn man einen Lockdown macht, weil in Berlin die Leute müssen trotzdem einkaufen gehen. Da sind einfach genug Menschen auf einer geringen Fläche. Da kommt es trotzdem zu Ansteckungen. Ich glaube, auch ein harter Lockdown würde jetzt in den Großstädten nicht dazu führen, dass das Virus in Deutschland auszurotten wäre. So, das halte ich einfach nicht für realistisch. Okay. Ja. Und wenn ich jetzt ganz kurz einen Stapel Schnelltests zur Verfügung gestellt bekäme und alle anderen Leute in Großstädten auch, dann kann ich täglich diesen Schnelltest benutzen und kann zwar nicht mit einer hundertprozentigen Spezifität, aber ich kann doch herausfinden, ob ich jetzt gerade hochinfektiös bin oder nicht. Dann habe ich ein Mittel, dass auch unabhängig von diesem ganzen, dieser ganzen Frage brechen die Gesundheitsämter unter der Last der Arbeit zusammen, wo man wirklich den Leuten eigenverantwortlich Werkzeuge an die Hand gibt. Und ich wundere mich sehr, dass das überhaupt nicht im Gespräch ist. Und noch eine Sache an Herrn Sorge. Ja, wenn Sie sagen, Sie hätten uns freischaffende Selbstständige aus der Kulturbranche nicht vergessen, dann bleibt mir nur die Schlussfolgerung, dass Sie einfach keine Ahnung haben, was die Lebensrealität ist. In den Bereichen freie Theaterszene, Solo-Selbstständige ist. Weil die Maßnahmen, die da kamen, die sind nicht ausreichend.
Ja, das waren jetzt ganz schön viele Aspekte. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank für Ihre Kritik. Grüße nach Berlin, hier aus Köln. Und Tino Sorge, Sie sind jetzt als Unionspolitiker zweifach angesprochen worden. Einmal nochmal die Replik auf dieses Thema Veranstalter, Kulturbranche. Und ich habe mir das Stichwort Sicherheitstheater notiert, das uns Herr Henze gesagt hat. Wollen Sie darauf nochmal reagieren?
Ja, also wie gesagt, ich kann da ja auch die Emotionalität auch von Herrn Henze verstehen. Bloß das Problem ist ja immer, was jetzt hier als vermeintliches Sicherheitstheater abgetan wird. Das ist ja immer im Grunde diese Gratwanderung. Sie haben einmal die Menschen, die sagen, oder generell, ich will mich individuell völlig frei selbst entfalten. Da soll mir niemand reinreden. Ich will machen, was ich möchte. Und wenn dann aber, Stichwort steigende Infektionszahlen, sowas auftritt, dann heißt, na, da hätte die Politik doch viel, viel früher reagieren müssen. Und in diesem Zwiespalt bewegen wir uns auch als Politik und ich kann das durchaus verstehen. Wir haben es ja angesprochen, am Anfang der Pandemie wussten wir über das Virus auch noch nicht so viel. Wir sind da auch ein bisschen auf Sicht gefahren, aber wir müssen auch mal schauen, im europäischen, im weltweiten Kontext sind wir als Deutschland bisher relativ gut durch diese Krise gekommen und da geht es jetzt eher darum zu schauen, an welchen Punkten müssen wir Dinge nachjustieren, ändern, weil wir da eben sehen, also der Bereich Kultur ist angesprochen worden, also ich lebe doch nicht auf einem weltfremden Planeten. Also ich bin mehrfach bei mir im Wahlkreis direkt gewählt. Ich bin da ständig mit Kulturschaffenden, mit Hotelgewerbe, mit Schaustellern im Gespräch. Und natürlich muss da immer mehr passieren. Aber wir müssen eben jetzt auch schauen, wie wir die Maßnahmen, die Hilfspakete so ausgestalten, dass sie eben dort ankommen. Und da haben wir einerseits diese Soforthilfen gehabt, dann sehen wir natürlich jetzt, dass gerade im Bereich der Kultur viele Kosten gar nicht anfallen. Das heißt, wir müssen da über quasi andere Möglichkeiten nachdenken. Und dass das passieren muss, ist uns auch allen klar. Aber ich wehre mich halt immer so ein bisschen gegen diesen Pauschalvorwurf. Da hätte die Politik doch alles anders und besser machen müssen. Und wir müssten doch bloß einfach mal da oder dort mehr Geld in die Hand nehmen. Wie gesagt, ich kann die Emotionalität verstehen. Ich habe auch viele Freunde, die in dem Bereich tätig sind, die mir sagen, wir würden oder wir können gar nichts machen. Wir stehen de facto unter Berufsverbot. Gleichzeitig mir aber auch sagen, dass sie das schon für richtig halten, dass man da Maßnahmen macht, damit sich diese Pandemie eben nicht weiter ausbreitet. Ja,
okay, der Punkt ist angekommen. Jetzt würde ich gerne Thomas Gebhardt und auch Frau Schulz-Asche nochmal hier in die Diskussion mit einbinden. Und Thomas Gebhardt, zu Ihnen wollte ich jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen. Sie haben ja auch vorhin schon dafür plädiert, dass man viel auch sozusagen im organisierten Bereich belässt. Jetzt haben wir aber zugegebenermaßen aus Berlin, aber den Eindruck ja des Bundesgesundheitsministers, der gesagt hat, jetzt sind wir bei der Frage, wie gut klappend ist denn eigentlich alles mit den Regeln, der aus Berliner Restaurants den Eindruck geschildert hat, wenn man da mit Maske reinkommt, dann wird man angeguckt, als komme man vom Mond. Sie sind jetzt natürlich in Bayern, aber sind Sie da auch im Gespräch zu Ihren Berliner Kolleginnen und Kollegen?
Ja, wir sind im ständigen Austausch natürlich und da gibt es sicherlich unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Ich kann nur für Bayern sprechen, da läuft es und funktioniert es sehr, sehr gut und die Gäste halten sich auch dran und wenn sich einer nicht dran hält, dann werden die Unternehmen auch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und einen Gast nicht nur darauf hinweisen, sondern ihm zur Not den Zutritt nicht gewähren, denn es geht um die Sicherheit der Mitarbeiter, es geht um die Sicherheit der Gäste und deswegen möchte ich ganz kurz auch nochmal auf den vorhin vielleicht doch etwas zu theoretisch angesprochenen Lockdown über 2 Wochen und dann ist die Welt wieder in Ordnung sagen. Ganz so einfach ist es nicht. Und vor allen Dingen auch Tourismus funktioniert nicht so einfach. Denn wenn Sie 2 Wochen die Betriebe schließen, dann sind die Häuser mindestens 1,5 Monate leer. Das heißt, bis das alles wieder anläuft, ist es schwierig. Aus unserer Sicht braucht es das auch nicht. Man könnte den Bereich, das wird schwer genug, laufen lassen, weil die Hygienekonzepte funktionieren und die Leute sich auch an die Regeln halten. Wenn ich aber trotzdem zu dem Ergebnis komme und ein Berufsverbot ausspreche, im Übrigen ist es unverschuldet, das Berufsverbot zum Schutz der Gemeinschaft, dann darf jetzt nicht die Diskussion schon wieder anfangen, ob ich denn überhaupt genügend Möglichkeiten habe, um als Staat diesen Bereich punktuell zu helfen. Und da bin ich ganz auch bei den Kulturschaffenden und da tue ich mir ein bisschen schwer mit den Aussagen vom Herrn Sorge. Man müsse jetzt mal nachdenken, man müsse mal schauen, Entschuldigung, die Zeit des Schauens und Nachdenkens ist vorbei. Wir hatten lang genug Möglichkeiten und man muss jetzt auch mal handeln. Und auch die Kritikpunkte an der Überbrückungshilfe sind klar kommuniziert. Wir müssen den Unternehmerlohn endlich einschließen. Die ganzen Kleinbetriebe, sogenannte Papa-Mama-Betriebe, die haben nicht nur Fixkosten, die haben, denen fehlt seit Monaten, seit fast einem Jahr jetzt dann ein Unternehmerlohn. Und da kann man nicht einfach auf die Sozialhilfe verweisen. Gleichzeitig müssen wir verbundene Unternehmen mit einbinden. Wir haben vorhin gesagt, die Tourismusbereich, die Ferienhotellerie hatte einen besseren Sommer als erwartet. Wie ist es denn mit der Stadt- und Tagungshotellerie? Die ist nahezu am Ende. In den Städten hat man Buchungslage von maximal 18% gehabt. Dieser komplette Bereich ist nahezu nicht existent. Und hier haben wir gleichzeitig aber Mieten und Pachten. Wir brauchen gesetzliche Änderungen im Miet- und Pachtrecht. Und. Es gibt so viele Maßnahmen, so viele wichtige Punkte, die angegangen werden müssen. Und vermeintlich dreht man sich da auf Bundesebene immer wieder im Kreis. Hier muss jetzt mehr gehandelt werden, sonst werden wir Strukturen langfristig verlieren. Und die Folge, wenn Gastgewerbe für immer weg ist, dann hat man erst Arbeitslosigkeit. Denn diese Betriebe sind system-, aber auch lebensrelevant. Und da brauchen wir auch innovative Ansätze. Schnelltests jetzt, auch der ganze Bereich Lüftung. Wir haben im Fraunhofer-Institut eine Projektförderung gerade. Diese Sachen müssen angepasst werden. Wir dürfen nicht mit denselben Antworten reagieren wie noch ohne Erfahrung des Virus im März und April.
Okay, mit dieser konkreten Kritik, ich glaube, da gibt es Sinn, Herr Sorge, wenn Sie darauf jetzt noch mal ganz konzentriert, möglichst bitte wirklich nur auf den Aspekt reagieren und dann gehen wir weiter nochmal zu einem Hörer und zu Frau Schulz-Asche.
Ja, also das Thema Unternehmerlohn ist ja von Herrn Gebhardt angesprochen worden. Das ist ja ein Punkt, den wir gerade auch als Wirtschaftspolitiker über den Parlamentskreis Mittelstand schon seit Monaten auch ansprechen. Da ist jetzt Bewegung da. Ich gebe zu, das hätten wir uns auch schon viel früher gewünscht. Aber das weiß ja Herr Gebhardt auch, dass man in der Koalition auch immer Mehrheiten auch mit einem Koalitionspartner braucht. Und wenn wir dann eben über solche Ansätze, Stichwort Unternehmerlohn, auch teilweise sehr ideologisch diskutieren, so ungefähr, warum müssen Unternehmer jetzt dann in Anführungsstrichen einen Lohn bekommen, dann ist das nicht sehr einfach. Also dieses Thema Unternehmerlohn ist ein Punkt, den wir auf den Weg bringen werden, aber auch im Kulturbereich werden wir die Sachen nachschärfen und es ist nicht so, dass wir jetzt durch die Gegend laufen und erstmal überlegen, was wir tun können. Ein konkretes Beispiel sind auch die Programme in den Ländern, wo wir auch mit den Ländern im Gespräch sind, dass dort die Bundesmittel gleichzeitig aber auch mit Landesmitteln über punktgenaue Programme auch im Kulturschaffenden Bereich, im Schaustellerbereich so auch ausgezahlt werden können, dass da eben schnell Hilfe passiert. Und ich sehe das absolut genauso. Wir können diejenigen, die bisher als Gewerbetreibende, als Freiberufler ihr Einkommen erzielt haben, nicht auf Sozialhilfe verweisen. Aber das ist eben ein Punkt, und das sage ich auch nochmal ganz deutlich, den wir auch in der Koalition teilweise nicht ganz ideologiefrei diskutieren. Aber das ist tatsächlich eine Frage, die schnell auch geklärt werden muss.
Okay, vielen Dank für die Reaktion. Jetzt, wie gesagt, nochmal weiter zu unserem nächsten Hörer. Es hat sich aus Frankfurt am Main Herr Bauer gemeldet. Hallo Herr Bauer, schönen guten Tag. Sie haben jetzt das Wort.
Ja, guten Tag in die Runde. Die Diskussion zeigt meiner Meinung nach wunderbar den Abgesang auf den Westen. Man hat kein Konzept, wie man mit der Krise umgehen soll und brüstet sich damit, quasi noch halbwegs der Musterschüler in Europa zu sein. Wie es viel besser geht, zeigen doch die Asiaten, wo zum Beispiel in Südkorea die Wirtschaft im Gegensatz zu uns nur um weniger als 1% einbrechen soll und bei uns 6% und in England um 12%. Und das bei 60 und mehr tausend Toten. Im Vergleich zu Südkorea, die unter 500 Tote haben, oder Taiwan und viele andere asiatische Länder. Ohne die Lokomotive China, die sogar ein Wachstum hinbekommen, würde es doch hier in Deutschland zappenduster aussehen bei unserer exportabhängigen Industrie, wenn die genauso unkoordiniert und unsinnvoll handeln würden wie wir. Das ist doch das Problem in der ganzen Diskussion, die wir führen. Machen wir jetzt ein bisschen die Restaurants auf, weil lassen wir viele infiziert zu, dann kommt doch sowieso keiner in die Restaurants, weil viele Leute, die ein bisschen längerfristig denken, sowieso zu Hause bleiben werden, wenn die Infektionszahlen viel zu hoch sind. Das heißt, die asiatischen Länder zeigen, wie es bei radikal niedrigen Infektionszahlen viel besser für die Wirtschaft geht, als diesen komischen Weg, den wir hier gegangen sind und andere europäischen Länder noch viel schlimmer als wir, die komplett unkoordiniert schon bei den kleinsten Anzeichen von Unruhe in der Bevölkerung öffnen mussten. Die haben doch gerade gezeigt, dass da nicht die Restaurants kaputt gehen, weil sonst wird die Wirtschaft nicht so wenig einbrechen im Vergleich zu uns. Und im Vergleich zu den Riesenkonjunkturpaketen, die wir hier in Europa fahren, sind die dort auch niedriger. Das ist doch, was viel nicht bedacht wird. Es wird immer nur auf den kleinen Bereich Deutschland geschaut und nicht geguckt, was international viel besser gemacht wird. Genauso wie beim Thema PISA. Da sind wir doch auch haushoch abgehängt.
Ja, das diskutieren wir allerdings, muss ich gleich sagen, das diskutieren wir ein andermal. Herr Bauer, ich glaube, Ihr Punkt ist angekommen. Es geht da sicherlich auch um kulturelle Unterschiede. Trage ich hier jetzt gleich nochmal in die Diskussion. Vielen Dank damit nach Frankfurt am Main. Und wir haben jetzt hier das ganz interessante Bild in dieser Kontroverssendung, dass wir teilweise sozusagen viel harschere Forderungen von unseren Hörern haben, die sich melden mit wirklich mehreren Stimmen, die von einem zweiten Lockdown sprechen, von einem Shutdown. Kai Joost hat uns geschrieben, ein zweiter Lockdown wird unumgänglich sein. Wirtschaft hin, Wirtschaft her. Viele Alternativen werden wir nicht haben. Uns wird das System sonst bald um die Ohren fliegen. Frau Schulz-Asche von den Grünen, Sie haben auch im Zuge dieser Sendung, im Laufe dieser Sendung schon für eher differenzierte Maßnahmen gesprochen. Aber dann sagen Sie uns doch nochmal, für diese Maßnahmen wurde ja jetzt die ganze Zeit geworben und getrommelt. Welche sollen es denn sein?
Ja, ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass wir halt in einer Demokratie leben und von daher eigentlich Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele Menschen mitgenommen werden, eben auch die Parlamente mehr beteiligt werden, und zwar in Bund und Ländern. Das ist sicher eine der Grundvoraussetzungen und wir fordern, damit wirklich auch fundierte Entscheidungen gefällt werden. Seit Monaten jetzt inzwischen einen interdisziplinären Pandemierat, der wissenschaftlich die verschiedenen Maßnahmen bewertet, damit man auch gegenüber der Bevölkerung tatsächlich besser argumentieren kann und auch aufzeigen kann, was sind wirksame Maßnahmen und was nicht. Was man konkret meiner Meinung nach machen muss, sind im Wesentlichen drei Dinge. Wir müssen Risikogruppen, von denen ja auch einige hier besondere Ängste in der Sendung geäußert haben, die müssen wir gezielt schützen. Deswegen fordern wir Schnelltests für den Alten- und Pflegebereich, sodass Besuche tatsächlich auch möglich sind und natürlich auch kostenlose Tests für Gesundheitspersonal. Auch FFP2-Masken zum Beispiel sollte es für bestimmte Risikogruppen, die ständig Risiko ausgesetzt sind, auch auf Rezept geben können. Und die Schulen und Kitas sollten offen gelassen werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger sozialer Punkt, was aber das Entscheidende auch jetzt in der Akzeptanz der Maßnahmen ist. Wir brauchen dringend ein Update, eine Aufwertung der Corona-App. Es ist ja bisher eine, sage ich mal, sehr minimale Informationsplattform. Das müssen wir dringend ausbauen, zum Beispiel durch ein Kontakttagebuch, in dem mehr Labore beteiligt werden, aber zum Beispiel auch mit ganz einfachen Informationen, was gilt eigentlich gerade an Regeln, an Maßnahmen in der Region, an dem Ort, wo ich mich gerade aufhalte. Diese Plattform gibt es überall, aber wir müssen die endlich schaffen, zusammenzufassen in der Corona-App, damit die tatsächlich auch mehr genutzt wird und dann letztendlich auch die Menschen, die positiv getestet sind, sich in der Corona-App anmelden, damit sie überhaupt zur Wirkung kommt. Wir brauchen wirklich ein zentrales Instrument und ich glaube, dass die Corona-App ein gutes dafür ist, tatsächlich auch die Digitalisierung voranzutreiben und die Möglichkeiten voranzutreiben, wie die Bevölkerung ganz konkret und ganz mit dem Wert für das eigene Leben, aber eben mit dem Wert für die Gemeinschaft auch tatsächlich am Infektionsschutz teilnehmen
kann. Ja, zeitbedingt muss ich jetzt noch ein bisschen Druck machen. Uns bleiben jetzt noch 3 Minuten hier in der Sendung. Die möchte ich möglichst gerecht aufteilen unter Herrn Sorge, auch Herrn Gebhardt. Wir haben jetzt eine wichtige Woche wieder, weil es das nächste Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen geben wird und auch eine Regierungserklärung. Herr Sorge, was sind da Ihre Erwartungen?
Ja, meine Erwartungen sind erstmal, dass wieder eine Hörerin das sagt, der nicht immer meint, dass in China, in Asien alles besser ist, weil auch Südkorea hat da mittlerweile andere Probleme. Und ich finde es, das muss ich auch nochmal sagen, wieder sehr interessant, dass auch Frau Schulz-Asche jetzt wieder sagt, wir müssen die Corona-App ausbauen. Das ist ja das, was wir schon von Anfang an, was ich auch als Gesundheitspolitiker immer gesagt habe, digitale Anwendung, auch so eine Corona-App, macht nur dann Sinn, wenn sie wirklich einen erheblichen Mehrwert bringt. Und ich kann mich noch an diesen Popanz, ich sage ganz bewusst Popanz, erinnern, wo so getan worden ist, als sei diese App datenschutzrechtlich bedenklich, als würde man die Bürger überwachen. Und jetzt wird beklagt, dass man mit dieser App nicht sinnvoll Daten aggregieren und sammeln kann, um die Gesundheitsämter zu unterstützen. Und das,
Okay, das ist in Kontrovers bei uns immer so, dass es zum Ende immer noch mal eine besondere Dynamik geht. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für diese Beiträge. Möchte ich jetzt doch noch mal zu Herrn Gebhardt weitergehen. Herr Gebhardt, in dieser wichtigen Woche, was ist Ihre Erwartung? Welches Signal muss jetzt kommen von der Kanzlerin?
Also zum einen muss man natürlich bei steigenden Infektionszahlen entschlossen und konsequent handeln. Aber ich erwarte mir schon etwas mehr Umsicht auch. Das heißt auch mit dem Blick auf tatsächliche Infektionsursachen. Und wenn dann trotzdem Bereiche nicht funktionieren, dann muss der Staat auch genauso konsequent, wie vielleicht Regulierungen stattfinden, auch genauso konsequent weitere Rettungsmaßnahmen vornehmen. Das heißt, Gesundheit und Wirtschaft müssen Hand in Hand gehen. Wir brauchen da noch einen langen Atem, aber natürlich kann man es gemeinsam strukturieren und entschlossen auch schaffen.
Sagt Thomas Gebhardt, der Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Bayern, der heute mit uns diskutiert hat in Kontrovers, gemeinsam mit der grünen Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche und mit Tino Sorge von der CDU, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Ihnen ganz herzlichen Dank für unsere Debatte heute Morgen, heute Vormittag. Herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, auch an die, die hier heute nicht zu Wort gekommen sind. Danke auch für Ihr Interesse und Ihre Konzentration. Im Studio war Sandra Schulz.